Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir den Thomas von Aktiengedanken dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und bin mal gespannt, wo es hingehen wird.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und genau, wir haben dich schon am Namen vorgestellt, Aktiengedanken, so heißt dein Blog, mit dem du unterwegs bist und auf dem du diverse Sachen veröffentlichst, bist auch breit unterwegs, hast auch noch ein Wikifolio und ja, bist da auch ganz transparent am Veröffentlichen, aber vielleicht, ehe ich jetzt hier zu viel abreiße, machst du am besten selber nochmal eine kleine Einleitung und erzählst für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du so bist und was du eigentlich so normalerweise den ganzen Tag treibst und genau.
Ja, wie schon gesagt, ich bin der Thomas, bin jetzt mittlerweile 36 Jahre alt. Wenn ich mich nicht gerade mit Finanz und Aktien beschäftige, bin ich im IT-Bereich in der Industrieautomatisierung tätig, habe also eigentlich eher weniger was mit Finanz und Aktien zu tun. Aber es hat bei mir schon relativ früh angefangen, dass ich da insgesamt mit Aktien und wirtschaftlichen Themen mich auseinandergesetzt habe. Und von daher mache ich das, beschäftige ich mich ganz gerne nebenbei damit. Und daraus ist auch dann das Projekt mit dem Aktiengedanken-Blog entstanden. Aber da werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen drauf eingehen.
Auf jeden Fall. Aber du hast schon richtig eingeleitet. Wir springen am besten mal ganz zum Anfang deiner Geschichte. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich dem Thema Investieren zu nähern und mit Finanzen allgemein auseinanderzusetzen?
Also eigentlich gab es für mich zweimal einen Einstiegspunkt zum Thema Aktien und Finanzen. Beim ersten war ich noch sehr, sehr jung gewesen. Es war Ende der 90er Jahre, war es so, dass ich eigentlich immer mit meiner Mutter immer den ZDF-Freitagskrimi geguckt hatte. Und direkt danach lief dann immer die Dreisat-Börse, wo wir hingeschaltet haben. Und da meine Mutter ein bisschen interessiert in Börse und Aktien waren, haben wir da fleißig zugeguckt. Und zuerst waren die Themen für mich relativ uninteressant. Was mich aber immer interessiert hat, war gegen Ende gab es dann immer da dieses Börsenspiel. Und zu der Zeit, also Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, war ja kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, war es halt vollkommen verrückt, was da für Sachen passiert sind. Und das hat mich irgendwie etwas in den Bann gezogen, dass da die Teilnehmer des Börsenspiels, das waren ja irgendwelche Banker oder Analysten, haben sich quasi freitagsabends hingestellt, haben gesagt, oh, ich habe hier Wert XY vom neuen Markt ins Depot gekauft und nächste Woche sieht man dann, okay, die Aktie ist um 50% gestiegen. Das war im ersten Moment alles ziemlich spannend und zeitgleich kam auch noch dazu, dass an der Schule bei uns das Planspiel Börse von der Sparkasse angeboten wurde, wo ich dann mit ein paar Freunden dann einfach spaßeshalber teilgenommen habe. Und das war dann für mich die beiden Einstiegspunkte am Anfang. Und ja, da war ich dann gepackt von der Börse und Aktien und habe dann auch zeitnah danach direkt meine erste Aktie kaufen dürfen.
Ne? Ja, schon interessant, wie viele gerade auch aus deiner Generation über diese Planspiel-Börse-Sachen an das Thema reingeführt wurden. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe das Gefühl, in so einer jüngeren Gruppe, die sind dann eher so durch den Aktienrausch jetzt auch vor allem so um die Corona-Krise rum rangegangen. Diese Planspiele haben natürlich auch ihre Vor- und Nachteile. Jeder weiß, dass die so ein bisschen kurzfristiger ausgerichtet sind und man da deswegen eigentlich nur mit sehr großer Spekulation tatsächlich dann gewinnen kann. Ja, aber du hast schon dann auch deine erste richtige Aktie gekauft. Was war denn das und hattest du da eine gewisse Strategie, mit der du die gekauft hast?
Na, also damals gab es natürlich noch keinerlei Strategie bei mir, weil als, was war es, 12- oder 13-Jähriger hat man sich da noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich habe meiner Mutter da lange in den Ohren gelegen, dass ich doch auch mal eine Aktie kaufen möchte. Und ich weiß nicht mehr warum, aber meine Wahl ist damals auf Daimler Chrysler gefallen. In der Form, wie heute, gibt es sie natürlich nicht mehr. Da kam es ja vor einigen Jahren zu der Aufspaltung und mittlerweile firmiert es ja, glaube ich, auch wieder unter Mercedes. Das war dann meine erste Aktie und da lief es wirklich noch so, dass man zur Bank gegangen ist, zu seinem Bankberater und hart gesagt auf dem Papier eine neue Aktie gekauft hat und eine Order in Auftrag gegeben hat. Die wurde dann ja ein paar Stunden später oder einen Tag später ausgeführt. Das ist natürlich kein Vergleich mehr, wie es beispielsweise heute läuft, dass man mit einem Klick eine Aktie kaufen kann. Das war damals noch ein sehr, sehr großer Aufwand. Ja, und die Aktie habe ich auch relativ lange gehalten, aber wenn man sich den Kurs anguckt von, ich sag mal, Pi mal Daumen, im Jahr 2000 bis heute, war es jetzt nicht so, dass Daimler Chrysler bzw. Daimler dann die große Erfolgsstory war.
Ja, auch die Gebühren waren natürlich damals noch deutlich höher, als sie es heutzutage sind. Aber das hat dich dann auch gereizt genug, um am Thema dran zu bleiben, oder war das dann so ein One-Hit-Thema und es ist dann irgendwann untergegangen und du hast es wiederentdeckt? Wie ging es quasi bei dir so weiter?
Ja, das beschreibt es eigentlich relativ gut. Also was mich am Anfang gefreut hat, war natürlich die Dividende, die regelmäßig bei mir eingegangen ist. War halt ein nettes kleines Taschengeld, so nenne ich es mal. Aber mit der Zeit hat man da so ein bisschen den Fokus oder das Interesse an dem Thema verloren. Es hat ja auch relativ lange gedauert oder längere Zeit gedauert, bis ich mich dann wieder intensiver mit dem Thema mal beschäftigt habe. Und in der Zwischenzeit war die Daimler-Aktie ja auch ein Auf und Ab gewesen. Da ging es ja teilweise in der Finanzkrise auch nochmal sehr, sehr deutlich abwärts. Und eigentlich erst als ich angefangen habe zu arbeiten nach dem Studium, kam für mich das Thema Anlage erstmal wieder in den Fokus. Wenn man sein erstes eigenes Geld dann verdient hat, war natürlich die Frage, was über ist, wo kann ich da was investieren, was kann ich da machen? Und ja, da war es zuerst halt so, dass man, also ich fand mich zumindest von der Bank meines Vertrauens sozusagen relativ schlecht beraten, so im Nachhinein gesehen, und habe dann, ja, 2, 3 Jahre später dann wieder eigentlich angefangen, mich dann selber mit dem Thema Aktien und Börse auseinanderzusetzen. Ja.
Was hast du dann da gemacht? Also wie hast du dich quasi informiert und auf welche Gedanken bist du dabei gekommen?
Ja, also ich habe mir erstmal wieder, sagen wir mal, in Deutschland halt so ein bisschen, was Aktien angeht, umgesehen. Hatte da aber auch noch keine richtige Herangehensweise oder Strategie gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals Aktien von Infineon und der Münchner Rück gekauft. Aber auch damals noch relativ planlos, würde ich es mal nennen. Und erst dann 1, 2 Jahre später habe ich angefangen, mich durch verschiedene Bücher oder YouTube-Videos und Ähnliches immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann war es erst so, ich schätze mal, es war gegen 2017, 2018, wo ich dann mir mehr Gedanken über eine Anlagestrategie gemacht habe, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit dann weiterentwickelt hat. Ja, und das waren so die Anfänge, dass es immer Step by Step weiterging und man hat halt gemerkt, okay, man baut da immer mehr Wissen auf und trifft logischere Entscheidungen und anfangs war es halt noch sehr breit auseinander, was man da alles gemacht hat. Ja, und eigentlich der wichtigste Schritt war dann, glaube ich, das war 2017 oder 2018, wo es dann anfing, wo ich gesagt habe, als Grundlage steht erstmal ein ETF-Sparplan auf MSCI World und MSCI Emerging Markets. Und die habe ich auch bis heute in meinem Sparplan drin und bilden sozusagen seitdem aus meiner Sicht so die Grundlage für mein Depot.
Alles klar, ja, dann springen wir doch mal genau rein und deine Strategie, die du eben angesprochen hast. Was ist denn deine Strategie und worauf schaust du so, wenn du in Companies investierst?
Also als erstes schaue ich eigentlich mir immer das Geschäftsmodell an. Oder wie eigentlich schon immer Warren Buffett auch sagt, man muss das Geschäft verstehen, worin man investiert. Also von daher sollte mir schon klar sein, woran das Unternehmen arbeitet, was die Ziele sind, womit Geld verdient wird und so weiter. Mittlerweile ist es dann so, dass ich hauptsächlich im Bereich Dividendenwachstum investieren möchte oder auch eine Stufe vorher schon eher in Wachstumstitel. Ich habe da mittlerweile meine Strategie so ein bisschen abgewandelt davon. Ich würde sagen, vor einigen Jahren war ich noch mehr dividendenorientierter unterwegs gewesen. Mittlerweile habe ich ich nenne es mal reine Dividenden- und Cashflow-Werte größtenteils aus dem Depot geschmissen und in ETFs überführt, also hauptsächlich auch in ausschüttenden MSCI World, weil ich da einfach die Dividendenrendite war für mich in etwa gleich hoch, wobei der MSCI World eine deutlich bessere Performance hingelegt hat. Also beispielsweise Aktien wie, also klassische Dividendenaktien wie Unilever oder sowas hatte ich im Depot gehabt. Die sind dann hart gesagt 5 Jahre lang seitwärts gelaufen, haben eine leicht höhere Dividende ausgeschüttet als ein MSCI World ETF. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, ich schichte das da nach und nach um, sodass ich jetzt, wie gesagt, hauptsächlich in ETFs und im Wachstums- bzw. Dividendenwachstumsbereich investiere.
Sehr gut. Dann würde mich natürlich interessieren, worin ist das gemündet? Also wie sieht quasi so dein aktuelles Gesamtportfolio aus und woraus setzt es sich so zusammen nach Anzahl der Werte und so ein bisschen Branchen und Länder?
Also mittlerweile es sind, schätze ich mal, zwischen 50 und 60 Einzelaktien. Der Hauptteil machen natürlich, wenn man vor allem im Wachstumsbereich unterwegs ist, Technologieaktien auch aus. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, möglichst breit zu diversifizieren in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt nach Branchen, nach Ländern, nach Währungen. Ist natürlich, also ich möchte mir da eigentlich auch keine Beschränkungen auferlegen, wo ich sage, boah, ich muss mindestens in dem Land oder ähnliches so und so viel Anteil meines Depots haben. Das schwankt natürlich, aber ich lege da schon einen gewissen Wert drauf, eine breite Diversifikation in allen Richtungen dann zu haben. Ja, und vor allem ein weiterer Punkt, was für mich auch immer wichtiger geworden ist, dass ich auch immer mehr auf technische Analyse achte. Heißt also, dass ich langfristige Aufwärtstrends bevorzuge bei meinen Investitionen. Und das war auch so ein weiterer Punkt, der in den letzten Jahren für mich immer wichtiger geworden ist. Und dementsprechend habe ich dann jetzt auch mein Depot in die Richtung immer weiter aufgestellt.
Wenn man das im Vergleich zu den ETF setzt, also wie viel macht ungefähr, sage ich mal, der ETF aus, dann die Einzelaktien und ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche anderen Sachen hast, wie Immobilien oder so.
Ich habe es vorher mal grob überschlagen. Also ich schätze mal, ETFs machen knapp 25% des Depots aus. Dann habe ich noch 10% Anleihen. Dann ein klein bisschen Kryptowährung. Ich schätze mal im Bereich von 1-2% und der Rest sind dann wirklich Einzelaktien. Ne?
Bei den Anleihen, hast du da einen speziellen Purpose oder hast du einfach quasi das als Art Festgeld, genutzt sozusagen oder was ist quasi da dein Case?
Da war es jetzt so, dadurch, dass die Zinsen in den letzten Jahren ja, was heißt in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren ja relativ stark gestiegen sind und dass wir wirklich das erste Mal seit 10 Jahren wirklich über Anleihen wieder ordentliche Renditen erzielt werden konnten, habe ich dann vor, ich schätze mal etwa einem halben Jahr, also Staatsanleihen und und Unternehmensanleihen, also ein ETF auf Unternehmensanleihen gekauft, einfach um sozusagen den hohen Zins für einen längeren Zeitraum mal einzuloggen. Und natürlich auch die Aussicht auf jetzt sinkende Zinsen bringen natürlich auch noch mögliche Chancen an Wertsteigerung bei den Anleihen mit sich, sodass man da gegebenenfalls sie gar nicht bis zum Laufzeitende hält, sondern auch, falls die Zinsen deutlicher sinken sollten, diese dann auch mit Gewinn verkaufen kann, ne?
Okay, das wäre sonst nämlich direkt meine nächste Frage gewesen, ob du sonst planst, die bis zum Ende der Laufzeit zu halten.
Ja, also wie gesagt, bei den Staatsanleihen, da würde ich tendenziell dazu tendieren, die eher vorher zu verkaufen. Bei den Unternehmensanleihen muss ich mal schauen, also da hatte ich die, da hat mir sehr gefallen, diesen neuen iShares ETFs,
iBonds
genau,
quasi,
die
da die
iBonds, ja.
Laufzeitfonds.
Genau, da ist mir der Begriff gerade entfallen gewesen. Aber ich fand das Modell halt sehr spannend. Dadurch, dass sonst Anleihen-ETFs ja häufig, ich nenne es mal, rollierend sind, dass sie immer wieder mit neuen Anleihen aufgefüllt werden, hat man halt ein deutlich höheres Risiko aus meiner Sicht drin, als bei diesen laufzeitbegrenzten iBonds, die dann bis, weiß nicht, 2027, 28 oder ähnliches laufen und dann einfach vom Markt genommen werden und zurückgezahlt werden. Das fand ich eigentlich ein sehr attraktives Modell.
Auf jeden Fall ist sehr, sehr cool, dass es die mittlerweile nach Deutschland geschafft haben. Die werden auch immer mehr, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man irgendwie Geld für eine gewisse Zeit parken möchte, kann man das damit tatsächlich ganz gut und halt sehr breit gestreut machen, weil gerade bei Anleihen gibt es ja das Problem, dass die häufig einen sehr hohen Mindestinvestmentbetrag haben von irgendwie 100.000 Euro oder so. Und das ist natürlich ja dann nicht so einfach als Privatinvestor dann irgendwie sich ein diversifiziertes Portfolio, geschweige denn überhaupt so eine Anleihe kaufen zu können. Genau.
Und auch Unternehmensanleihen sind ja auch an sich hier und da etwas risikobehafteter. Wenn man da wirklich Renditen erzielen will, ist es auch deutlich angenehmer, das jetzt in einem ETF zu machen mit knapp, ich weiß nicht, so 120 oder 130 Titeln, die da drin enthalten sind, senken das Risiko einfach extrem. Von daher sehe ich das fast ähnlich sicher an wie eine solide Staatsanleihe.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch davon und darauf an, was man da für so ein ETF quasi dann auch kauft. Ob es halt zum Beispiel einer ist, der auf Staatsanleihen läuft, einer auf Unternehmensanleihen, die gerade im gut gerateten Bereich teilweise ja auch sogar besser geratet als Staaten sind.
Ja.
Es gibt aber auch sogar High-Yield-Fonds. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, aber selbst da durch die Streuung, also ich habe mal in eine reingeguckt oder so, da sind dann halt auch 400 Positionen drin. Dann macht es auch nicht so krass aus, wenn da irgendwie ein paar von ausfallen.
Genau, das war auch mein Gedanke dabei.
An dieser Stelle wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Ich bin mir sicher, wie jeder gute Investor sparst auch du gerne Steuern und wenn du Immobilien vermietest, habe ich jetzt tatsächlich einen praktischen Ratschlag für dich. Die meisten schreiben ihre Immobilien mit den klassischen 50 Jahren Laufzeit, also dann 2% jährlich ab. Das muss man aber nicht zwingend machen, denn die tatsächliche Nutzungsdauer kann anders sein und dann, wenn man das dem Finanzamt nachweist, darf man tatsächlich auch die Abschreibung erhöhen. Dadurch hast du wiederum den Vorteil, dass du eine höhere Steuererstattung bekommst und so mehr Cashflow für dich. Wie kriegt man das Ganze jetzt hin? Dabei hilft dir unser heutiger Werbepartner Nutzungsdauer.com. Ihre zertifizierten Sachverständigen erstellen valide Gutachten zur Restnutzungsdauer, die du dann deinem Finanzamt vorlegen kannst, um deine jährliche Abschreibung zu optimieren. Der Vorteil ist dabei, dass du dank Rechtsschutz und Geld-zurück-Garantie kein Kostenrisiko hast. Besichtigungen sind deutschlandweit möglich. Erfahre jetzt mehr auf investor-stories.de/Nutzungsdauer oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Kaufst du quasi immer regelmäßig mit einem Sparplan oder sammelst du so ein bisschen Geld und dann nutzt du Marktphasen aus oder so? Wie ist quasi dein Vorgehen? Weil das speist sich ja höchstwahrscheinlich aus deinem Gehalt und dann legst du davon was zur Seite. Wie verwendest du das sozusagen für deine Investments?
Also ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Sparpläne laufen gehabt. Ich fand das eigentlich also vor allem bei Unternehmen, wo ich relativ überzeugt war, dass ich da einsteigen möchte, wo mir aber häufig der aktuelle Kurs ein bisschen zu hoch war, habe ich dann mal gesagt, dann beiße ich in den sauren Apfel, mach lieber den Sparplan und lass das dann einfach laufen. Da ist jetzt bei vielen meiner Sparplänen so, dass ich da, sagen wir mal, eine gewisse Positionsgröße erreicht habe, wo ich erstmal sage, das ist für mich okay. Und habe da einige Sparpläne in letzter Zeit dann gestoppt. Und genau der andere Fall, den du eben beschrieben hast, ist jetzt eigentlich mein Hauptfokus, dass ich punktuell nachkaufe, besonders dann in Marktphasen, wo sich's in gewissen Branchen dann halt lohnt. Da schaue ich halt in letzter Zeit viel auch auf die technische Analyse einfach, wenn gewisse Aktien in der Korrektur sind, dass man da zu passenden Zeitpunkten dann Nachkauf noch tätigen kann. Ein gutes Beispiel war, als jetzt zum Beispiel Zinsen gestiegen sind, wurde natürlich der Immobiliensektor am Aktienmarkt ein bisschen verprügelt. Und da konnte man aus meiner Sicht beispielsweise antizyklisch sehr, sehr gute Nachkäufe tätigen. Und da versuche ich halt darauf zu achten, dann zu guten Zeitpunkten nachlegen zu können, wenn beispielsweise der langfristige Trend weiterhin intakt ist und beispielsweise dann in niedrigeren Zeiteinheiten wie im Wochen- oder Tageschart dann sich eine Umkehr andeutet, dass ich da dann versuche, dann zuzugreifen.
Sehr, sehr gut. Und dann stellt sich schlussendlich natürlich die Frage, warum machst du das eigentlich? Ist es für dich eine Altersvorsorge? Möchtest du die sogenannte finanzielle Freiheit erreichen? Und wenn ja, sag ich mal, was bedeutet das eigentlich für dich? Oder hast du gar ein anderes Ziel bei deinen Investments?
Na, das sind eigentlich schon die Hauptziele. Vor allem, also wenn ich das aktuelle deutsche Rentensystem sehe, ist es jetzt nicht so, dass ich aktuell daran glaube, in 30 Jahren rein durch die Rente leben zu können. Von daher ist es halt für mich hauptsächlich eine Altersvorsorge. Idealerweise ist es vielleicht auch schon so, dass man vorm Renteneintritt dann einen gewissen Vermögensstand erreicht hat, wo man beispielsweise dann auch über Dividenden schon ein ordentliches passives Einkommen hat, dass man beispielsweise auch schon früher in Teilzeit arbeiten könnte. Aber das ist für mich eigentlich der Hauptfokus, zu sagen, möglichst im Alter abgesichert zu sein. Und je besser und je früher es gut läuft, kann man natürlich auch schon davon profitieren. Das ist eigentlich das Hauptziel.
Gerade weil du ja, sag ich mal, sowohl passiv investierst über den ETF als auch aktiv, indem du einzelne Aktien auswählst, und gerade ja der ETF auch weniger hochgewichtet ist als der aktive Komponente, stellt sich natürlich immer die Frage, so aktiv versus passiv. Bei so gut wie allen ist irgendwie dann häufig trotzdem so ein ETF, so ein stabiles Fundament, wie du es ja auch gesagt hast. Aber schaffst du es besser zu sein als dein Referenzindex oder ist dir das im Zweifel auch gar nicht wichtig, weil du das mit anderen Zielen verbindest oder schaffst du den auch sehr komfortabel zu schlagen?
Das kommt immer ganz auf das Jahr an. In den letzten 2 oder 3 Jahren hing ich in der Regel hinter, beispielsweise im MSCI World hinterher, weil es halt vorher, das war, ich glaube, 2020 und 2021, lag ich dem gegenüber halt deutlich vorne, was halt an speziellen Werten im Depot dann gelegen hat. Kommen wir vielleicht auch später noch dazu, falls wir da noch über größere Gewinner oder Verlierer sprechen. An der Stelle ist es für mich jetzt auch nicht wichtig, dass ich sagen kann, ich bin jetzt in jedem Jahr besser als der MSCI World oder irgendeinem Benchmark, sondern ich habe ja eine gewisse Strategie in meinem Depot und da weiß ich auch ganz genau, okay, in dem Jahr kann ich jetzt nicht mit einem so guten Ergebnis rechnen wie in einem anderen Jahr zum Beispiel. Beispielsweise im Moment sind die schwächsten Werte bei mir im Depot, ich nenne es mal deutsche Nebenwerte. Da ist es halt so, wenn man sich anschaut, der DAX notiert zwar ist nahe dem Allzeithoch, aber die zweite Reihe von MDAX, SDAX und ähnliches, wo halt viele Unternehmen drin sind, die tendenziell nur national agieren und die deutsche Wirtschaft dann nicht gut läuft, dann ist natürlich auch vollkommen klar, dass es bei den Aktien auch im Moment nicht so gut läuft. Das ist halt aus meiner Sicht eine Sache. Ich möchte halt langfristig in dem Bereich, also den MSCI World schlagen oder zumindest auf dem Level sein. Aber kurzfristig mache ich mir da keine Gedanken, falls ich da mal ein schlechteres Jahr habe.
Glaube ich auch ganz wichtig. Und du hast es schon auch angeteasert, die Frage, was ist dein größter Fehler denn beim Investieren gewesen? Ist das vielleicht auch der größte Verlierer oder würdest du was anderes als deinen größten Fehler bezeichnen?
Ja, das ist ja immer die Frage, was man beim Investieren dann als Fehler bezeichnet. Weil oftmals ist es ja so, dass die Entscheidung, die man trifft, in der jeweiligen Situation die richtige war. Aber im Nachgang sieht man dann ein dickes Minus an einer gewissen Stelle beispielsweise. Von daher ist es für mich immer relativ schwierig zu sagen, boah, das war jetzt ein Fehler, also beispielsweise in Wirecard investiert gewesen zu sein. Rückblickend kann man natürlich sagen, ja, wie konnte man nur? Aber zu dem Zeitpunkt, hätte ich gesagt, war es kein Fehler, investiert zu sein, als die Pleite quasi kam. Ein anderes Beispiel, die Facebook-Aktie habe ich praktisch nach dem Bruch vom Monatstrend verkauft und danach kam eine nie dagewesene Rallye von, weiß ich nicht, knapp 300%. Da kann man dann fragen, ja, war es da ein Fehler, das zu verkaufen? Aus meiner Sicht und nach meiner Strategie war es an der Stelle richtig zu verkaufen. Das ist halt aus meiner Sicht immer schwierig zu sagen, was jetzt konkret da ein Fehler ist. Ne? Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass der einzige Fehler rückblickend ist, halt nicht eher angefangen zu haben, zu investieren. Also ich zum Beispiel
öfters hier.
Ja, also beispielsweise die, was ihr eben beschrieben habt, so die Jahre von 2013, 14, 15, 16. Da, sag mal so, habe ich halt Rendite wahrscheinlich liegen lassen. Ansonsten, klar, Fehler macht man weiterhin. Allerdings muss man da aus meiner Sicht immer ein bisschen aufpassen, was man da jetzt als wirklich großen Fehler dann ansieht.
Ja, auf jeden Fall. Aber drehen wir es um ins Positive. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Ja, an Aktien war bisher der größte Erfolg. Also zu der Zeit, wo ich intensiver angefangen habe, was ich ja schon erzählt hatte mit Sparplänen, da war es so, dass ich ein kleines Erbe auch noch bekommen hatte, wo ich gesagt habe, okay, damit fange ich jetzt mit meinen Sparplänen dann an und nehme mir einen kleinen Teil davon, wo ich halt sehr spekulativ dann anlege und habe da in einige Wasserstoffaktien investiert. Und von 2018 bis 2021 gab es ja quasi kein Halten mehr. Und ja, da haben sich Werte teilweise mehr als verzehnfacht. Sodass ich da auch ein bisschen unruhig schon wurde, als ich dann gesehen habe, dass da die hochspekulativen Werte teilweise 50% meines Depots ausgemacht haben. Wo ich dann gesagt habe, okay, eigentlich wollte ich diese Werte nicht anpacken bis, weiß ich nicht, 2030. Und habe dann da aber gesagt, okay, das wird mir zu heiß und habe dann da zu einem sehr guten Zeitpunkt Gewinne mitgenommen, was im Nachhinein auch die richtige Entscheidung dann war. Den Rest habe ich dann teilweise bis heute noch weiter gehalten. Dadurch erklärt sich ja beispielsweise auch, was ich ja eben angedeutet habe, warum in den letzten 3 Jahren meine Performance schlechter war als beim MSCI World, weil einfach die Wasserstoffwerte ja deutlich zurückgekommen sind. Und ja, heute quasi wieder am Einstiegsniveau notieren. Da habe ich quasi einmal den kompletten Weg nach oben mitgenommen. Glücklicherweise auch einiges an Gewinn eingesteckt, aber auch den kompletten Weg jetzt nach unten wieder zurückgegangen. Ja, und ansonsten ist natürlich mit der Zeit hat man beispielsweise auch bei den Sparplänen waren natürlich Aktien dabei, die in den letzten 6, 7 Jahren extrem gut gelaufen sind, wie Microsoft oder Novo Nordisk oder BYD und da freut man sich natürlich auch über ja, Vervielfachungen der Werte. Ne?
Ja, es gibt nichts Schöneres zu sehen als Aktien, die immer weiterlaufen.
Ja, aber es war, glaube ich, auch lehrreich zu sehen, dass man es auch verkraften muss, wenn es mal in die andere Richtung geht, ne? Da,
Es stärkt auf jeden Fall den Geist.
ja, aber da wurde mein Geist ja schon sehr, sehr früh gestärkt, dadurch, dass ich die, weiß ich nicht, 15 oder 20 Jahre bei Daimler Chrysler ausgesessen habe. Das war
Dafür hast du
ja.
jetzt zwei Aktien im Depot.
Genau, aber da mittlerweile habe ich sie ja nicht mehr, aber da war es ja, da hat man einfach auch viel gelernt, allein dadurch, dass man über einen so langen Zeitraum dabei war und eine der, ich sag mal, schlechtesten Aktien aus dem DAX ausgewählt hat zu diesem Zeitpunkt, dass man trotzdem noch mit einem Gewinn aus der Sache rausgekommen ist. Das war halt auch so, dass man da dran gesehen hat, dass ja Ruhe bewahren sich da halt auch auszahlen kann und das hat auf jeden Fall, also diese beiden Beispiele haben einen auch ruhiger werden lassen und sagen wir, mental deutlich nach vorne gebracht.
Auf jeden Fall. Mentale Stärke kriegt man auch, indem man dazu lernt. Und wir hatten schon eben übers Lernen gesprochen, aber ein beliebtes Thema hier sind auch immer Bücher. Gibt es ein Buch, was dich irgendwie vorangebracht hast und was du auch allen empfehlen würdest?
Ja, also es sind tatsächlich relativ viele Bücher, die mich vorangebracht haben. Wenn ich da jetzt, also ich fange mal so an. Ich glaube auch vor allem, was fundamentale Analyse oder klassisches von Peter Lynch oder Warren Buffett sind alles Bücher, die man lesen kann. Aber aus meiner Sicht waren die alle irgendwann für mich austauschbar und habe da nichts Neues mehr rausgezogen. Wo ich tatsächlich relativ viel Mehrwert für mich noch mitgenommen habe, waren eher aus dann zwei Büchern zur technischen Analyse. Das erste wäre da von Erdal Czene, Professioneller Börsenhandel. Das hat mir sehr gefallen. Und auch die, ja, wahrscheinlich von die Bibel der technischen Analysten von John J. Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte. Das sind zwar beides sehr, sehr dicke Schinken, aber die haben mich in dem Bereich auf jeden Fall sehr vorangebracht und mir einen ganz neuen Blickwinkel auf die Themen da gebracht und
Auf jeden Fall. Die Bücher verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, wer da also mal wieder ein paar Weihnachtsgeschenke sucht oder selber gerne mal reinlesen möchte, der wird da fündig. Viel, viel mehr Empfehlungen haben wir auch generell. Wir haben extra eine Empfehlungsseite mittlerweile eingerichtet auf der Investor Stories, -stories.de Webseite. Da kann man natürlich auch immer ganz gut reinschauen. Und damit sind wir tatsächlich auch fast am Ende, denn in den Shownotes verlinkt man natürlich auch nicht nur die Bücher, sondern auch der Link zu dir, dass man da auch bei dir natürlich vorbeischaut, wenn man mehr von dir lesen möchte. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst, ein bisschen Einblick in deine Geschichte gegeben hast und ja, hat mich sehr gefreut.
ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War jetzt auch mein erster Podcast. Ich hoffe da, dass die Zuhörer da ein bisschen Mehrwert rausgewinnen konnten und natürlich unter den Verlinkungen auf meinen Blog könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen. Auf Aktiengedanken veröffentliche ich da fast jede Woche einen kleinen Analyse zu irgendeiner Aktie, wo man hoffentlich auch sehr viel Mehrwert dann rausziehen kann.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dir und bis denn erstmal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.